Unsere erste große Freiflächenanlage war definitiv schwierig. Das heißt, ich habe selbst erlebt, dass wir teilweise zu Landwirten 6 bis 7 Mal hingefahren sind, um zu sprechen, um Pachtverträge zu bekommen, damit wir Photovoltaik bauen dürfen. Und da kommt man einfach ins Gespräch, da sind nicht Ängste da, da geht es sehr viel um Verlustängste, da geht es sehr viel um Missinformationen, da geht es sehr viel um Aufklärung und das braucht halt wirklich Zeit. Und da ist jetzt gerade die große Diskrepanz, weil natürlich Zeit genau das Thema ist, was wir eigentlich in den Gewinner nicht haben.
Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan.
Und ich bin Christina Hiptmeier.
Wir stellen uns heute die folgende Frage. Wie kann eine Stadt klimaneutral werden? Ganz Österreich will dies ja bis 2040 erreichen. Die niederösterreichische Gemeinde Amstetten will damit schneller sein. Bei uns zu Gast ist heute Jürgen Hürner. Er ist Geschäftsführer der Stadtwerke Amstetten und hat sich zum Ziel gesetzt, die Stadt künftig emissionslos zu gestalten. Wie er das schaffen will und welche Hürden die 24.000 EinwohnerInnen-Gemeinde dabei überwinden muss, das wird er uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Jürgen Hürner.
Ja, danke und danke, dass ich da sein darf. Schönen guten Tag von meiner Seite.
Von mir auch ein herzliches Willkommen. Gleich die erste Frage. Sie arbeiten ja laut eigenem Bekunden an einem gallischen Dorf der Energiewende. Was ist denn darunter zu verstehen und wer sind denn dann in Ihrem Beispiel da die Römer?
Ja, danke. Danke für den Einstieg. Wir haben das absichtlich vielleicht ein bisschen provokativer formuliert, weil es so ist, dass wir vielleicht ganz kurz die Stadtwerke Amstetten, wir sind ein Daseinsversorger, wir haben 120 Mitarbeiter, sind in sehr vielen Bereichen tätig. Also wir haben eine eigene Energieerzeugung mit einem Laufwasserkraftwerk und sehr viel Photovoltaikanlagen. Wir sind Netzbetreiber, also wir transportieren auch die Energie. Wir sind im Energiehandel tätig, haben 8000 Endkunden circa im Energiehandel, die wir selbst, wo wir Energie beschaffen, erzeugen und dann verkaufen. Wir sind Trinkwasserversorger für 22.000 Einwohner und Einwohnerinnen in der Gemeinde Amstetten. Wir bauen das Fernwärmenetz aus, das heißt, wir haben das Thema Wärme auch bei uns. Wir betreuen den öffentlichen Personennahverkehr mit einer Citybus-Linie, mit 7 Linien, den wir elektrifizieren wollen. Wir sind bei dem Thema Parkraumbewirtschaftung tätig und aber auch haben zusätzlich noch eine Bestattung dabei. Das heißt, wir haben sehr viele Themen, die Stadt Amstetten eigentlich direkt beeinflussen. Und wir haben sehr viele Themen, die gerade in dem Thema Energiewende eigentlich sehr wichtig sein werden, die wir da bespielen. Und das gallische Dorf ist von dem her gekommen, weil unser Netzgebiet, wenn man sich die Karte vorstellt, ist die EVN-Netz Niederösterreich, gerade in Niederösterreich sehr stark vertreten, wie man sich denken kann. Und die Gemeinde Amstetten ist da ausgenommen, weil wir unser Stadtkerngebiet im eigenen Netz schüren. Also wir sind Netzbetreiber, wie bereits erwähnt. Und vor dem ist der Gedanke gekommen, dass wir eigentlich eingebettet sind in ein übergeordneten Netz, der Netz Niederösterreich und dieses gallische Dorf uns da so platziert haben. Und die Themen der Energiewende dort und dort vielleicht ein bisschen anders, also den Zugang ein bisschen anders wählen, als vielleicht jetzt große Energieversorgungsunternehmen.
Also das heißt, die EVN sind die Römer, die Amstettner erobern wollen? Oder?
Nein, natürlich ist das jetzt nicht so. Die EVN ist natürlich, ich sage mal so, die EVN ist natürlich Partner auf sehr vielen Ebenen, was das betrifft. Wir bauen ja die Firmen gemeinsam aus. Und wie gesagt, das sind natürlich auch angeboten an die EVN über das Höchstspannungsnetz. Und so gesehen sehen wir da eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Also es gibt da keine Übernahmen oder um den Kontext zu bleiben.
Die Kollegin Tugan hat es angesprochen, Sie streben CO2-Neutralität
richtig,
an.
Genau.
Wie weit sind Sie denn da schon?
Also der erste wichtige Punkt ist es ja, wieder bei den Stadtwerken zu bleiben, dass wir uns ganz klar als Organisationseinheit gemeinsam mit unserem Eigentümer, muss man vielleicht dazu sagen, Eigentümer ist die Stadt Amstetten zu 100%. Wir haben jetzt einen Ausgliederungsprozess hinter uns gebracht, die letzten so gut 4,5 Jahren. Das heißt, wir haben uns jetzt im Rechtlichen aufgestellt, um auf diesen dynamischen Markt reagieren zu können. Aber das Wichtigste war, dass wir gemeinsam eine Vision entwickelt haben mit unserem Eigentümer. Sprich, wir haben unser tägliches Tun auf 3 Säulen aufgebaut. Das ist zum einen die Säule Versorgungssicherheit mit dem ganz klaren Wert der Zuverlässigkeit. Das ist die Säule der Lebensqualität mit dem ganz klaren Gedanken des Servicegedanken, den Bürger und Bürgerinnen zu servicieren. Und da kommen die dritte Säule ist die Energiezukunft, wo es darum geht, unser tägliches Tun Richtung CO2-Neutralität zu treiben. Das heißt, alles, was wir tun, jede Entscheidung, die wir treffen, auch gemeinsam mit unserem Eigentümer, das ist die Politik, also die Gesellschaft in den Städten, geht Richtung CO2-Neutralität. Das heißt, wir setzen Maßnahmen um wie Elektrifizierung des Citybusses, Ausbau von Photovoltaikanlagen, erste Projekte in der Speichertechnologie, Ausbau von Elektroladeinfrastruktur, um in dieses große, übergeordnete Thema klimaneutral sein Städten reinspülen zu können. Wann das genau passieren wird, da laufen jetzt gerade Untersuchungen. Wir sind jetzt gerade dabei, klimaneutral sein Städten. Was bedeutet das in den verschiedenen Ebenen? Also ist ja jetzt nicht nur die Energieerzeugung, vielleicht die Trinkwasserversorgung gemeint, sondern da ist ja auch die Industrie dabei, da ist die Landwirtschaft dabei, da ist die Forstwirtschaft dabei, da sind auch die Bürgerinnen und Bürger mit dabei. Was das genau konkret bedeutet, erarbeiten wir jetzt gerade Detailpläne. Wir wissen aber, dass in unserem Sektor, und das ist eben die Energiewirtschaft, wir bereits jetzt damit beginnen mit Maßnahmen, die nur in diese CO2-Neutralität einspielen können. Und es ist ja wichtig, einfach mal ins Tun zu kommen. Und das ist genau der Zugang, den wir haben. Wir setzen jetzt um, weil es einfach so notwendig sein wird und werden auf dem Weg dorthin sicher noch sehr viel dazulernen, was alles notwendig sein muss, zusätzlich nur zu einem 100%igen erneuerbaren Energien, weil da kommt, wie gesagt, ÖPNV ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist, wie gesagt, ganz ein wichtiges Thema, das Thema Flächenversiegelung, Raumordnungsplanung und, wo wir als Stadt gemeinsam halt lernen. Und der wichtigste Schritt war einfach, die Vision zu setzen. Da sind wir sehr froh, dass wir das in den Städten, und zwar einstimmig im Gemeinderat, über alle politischen Parteien, über alle politischen Fraktionen geschafft haben und das jetzt sukzessive in alle Ebenen umsetzen.
Und von wem ging da der Impuls aus? Sie sind ja seit 2019, glaube ich, Geschäftsführer der Stadtwerke. War das,
genau.
Hat man Sie deswegen schon geholt, um diese Idee umzusetzen oder kommt die Idee von Ihrer Seite?
Naja, die Idee entsteht immer, wenn eine Gruppe von Menschen zusammentrifft, die versteht, dass sich vieles ändern muss, damit alles beim Alten bleiben kann. Also wir haben verstanden, dass in den Städten, glaube ich, ist verstanden worden, dass gerade jetzt in der Energiewirtschaft, dass ein großer Umbruch vorantritt. Das heißt, das bedeutet, man hat vielleicht deswegen schon absichtlich vielleicht den Geschäftsführer gesucht. Und meine Wenigkeit, ich bin ja in der fünften Organisation, ich komme aus dieser Branche, ich komme speziell aus der Photovoltaikindustrie, um schon vorauszudenken und vorauszuplanen, das eventuell umsetzen zu können. Und dann hat man sich als Stadt, wie gesagt, mit verschiedenen Stakeholdern zusammengesetzt und diese Vision auch mit dem Bürgermeister und den Oppositionsparteien entwickelt, wo wollen wir eigentlich als Stadt hin, wo wollen wir als Energieversorgungsunternehmen hin, was sollen die Stadtwerke am Städten für die Städter und Städterinnen liefern. Und so gesehen war diese Erarbeitung der Vision ist sehr viel natürlich auch von der Organisation der Stadtwerke gekommen, ist aber auch sehr viel von verschiedenen Stakeholdern am Städten gekommen, sprich Industrie, Landwirtschaft und andere, die da mitgemacht haben und die auch mitmachen und in diesem Transformierungsprozess drinnen sind. Ja.
Wo stehen Sie denn aktuell? Wie kann man prozentual zum Beispiel aufschlüsseln, was schon erneuerbare Energien sind, wie viel fossile noch involviert sind?
Also wir wollen jetzt kurz beim Bezahlen bleiben. Also wir sind so, dass wir müssen 75% unserer Energie zukaufen, die unsere Städterinnen brauchen. Das heißt, 25% erzeugen wir zurzeit selbst über Laufwasserkraft und Photovoltaikanlagen und haben uns einen ganz klaren Ausbauziel gesetzt. Das heißt, wir wollen jetzt, was jetzt die Photovoltaik-Technologie betrifft, 20 Megawatt an Leistung zubauen in unserem Netzgebiet. Da haben wir jetzt die Projekte mehr oder weniger terminisiert und eingeplant. Da ist es sehr viel notwendiger. Man braucht zum Beispiel auch Flächen, die man verbauen kann. Die sind jetzt gerade in der Flächenwidmungsverfahren drinnen. Da braucht man Budget, das man investieren muss. Das ist von unserem Eigentümer freigegeben worden. Das ist mehr oder weniger schon auf Schiene. Aber wie man gerade sieht, von 75% quasi auf Null möchte man nicht sagen, weil Null macht keinen Sinn, weil man muss ja immer übergeordnet denken. Es bringt ja jetzt ja nichts, wenn wir jetzt nur in einem Städten jetzt komplett uns autark versorgen würden, weil da wird es Ineffizienzen geben zwischen den verschiedenen Gemeinden, sondern zu einem Bereich zu führen, der dann einen Sinn macht, da ist halt noch ein weiter Weg und da sind halt sehr viele Projekte in der Vergangenheit passiert und die nächsten sind mehr oder weniger jetzt dann bereits in Planung oder werden es dann bereits in Umsetzung. Ich denke da an die Elektroladeinfrastruktur, die sich auch einen Teilbereich da mitnimmt und die ganze Mobilität mitgedacht wird. Da sind wir auch dabei, dass wir bereits seit Jahren eigentlich schon die Dichte der Ladepunkte, der öffentlichen Ladepunkte eigentlich sukzessive mit ausbauen, das im Zuge des Netzausbaus und auch daran arbeiten, große Ladeparks zu bauen.
Wo sind denn die schwierigsten Bereiche, wo es eben noch hapert oder wo es eben schwierig ist?
Aus unserer Sicht sind die schwierigsten Bereiche eigentlich, wo wir vielleicht ein bisschen weiter sind als andere Gemeinden, ist definitiv die Gesellschaft mitzunehmen zum richtigen Zeitpunkt, weil das Thema Klimawandel ist sehr stark bei uns im Fokus, ist jetzt, wie man weiß, ein schwieriges gesellschaftliches Thema, weil sehr kontrovers diskutiert wird. deswegen ist es auch jetzt bei zukünftigen Projekten oder vergangenen Projekten, was vielleicht ein bisschen schwieriger, ist es immer wichtig, dass man sehr viel kommuniziert und sehr viel immer den Nutzen darstellt, warum man sowas macht. Weil ich glaube, ein Fehler gemacht wird einfach in der klaren Kommunikation, weil wir versuchen in der Kommunikation sehr bold aufzutreten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das sehen, aber im Hintergrund kann man sehen, dass wir zum Beispiel unser Logo auch sehr bunt gestalten, weil wir fest der Meinung sind, dass eigentlich ja, dass wenn wir schaffen, das ist nur eine Frage der Zeit am Ende des Tages, am Städten energieneutral darzustellen, ist das einfach ein Mehrwert, das ist ein Mehrwert für alle. Und das ist immer so das Schwierigste, wirklich alle mitzunehmen. Uns ist wichtig, dass wir wirklich alle mitnehmen, weil Widerstand kann sehr viel geleistet werden, was dann vollkommen okay ist. Und das ist natürlich dann schon sehr, sehr bitter, wenn manche sehr sinnvolle Projekte dann aufgrund von Bürgerinitiativen oder anderen Dingen dann verzögert werden. Und da versuchen wir wirklich im Vorfeld mit sehr, sehr, sehr viel Kommunikation, mit sehr, sehr viel Zuhören, weil es sind ja Ängste, die da sind. Man wird ja immer so gehört, der Klimawandel kommt, ist da, Klimaflüchtlinge kostet Geld und so weiter und so fort, dem Ganzen ein positives Bild entgegenzutreten und dann und uns der Diskussion auch zu stellen, weil es ist natürlich auch, wenn man ein Energiesystem umbauen möchte, passieren natürlich auch Dinge, die vielleicht nicht im ersten Blick richtig sind. Es werden vielleicht verschiedene Projekte nicht gleich so erfolgreich sein, wie man es sich vielleicht wünscht. Und diese Fehlerquote muss man sich überall eingestehen. Und das ist sicher eines der schwierigsten Sachen, immer zur richtigen Zeit richtig zu kommunizieren. Ja.
Haben Sie ein Beispiel für uns? Geht es da um neue PV-Anlagen? Da gibt es ja immer wieder auch Widerstand, die auf die grüne Wiese zu geben zum Beispiel.
Also unsere erste große Freiflächenanlage war definitiv schwierig. Es war schwierig, es war viel Aufwand. Also wir haben also eines der Vorteile, den ich vielleicht als Geschäftsführer oder meine Position oder die Stelle des Geschäftsführers Stadtwerke Amstetten hat, ist, man ist sehr aufgrund der Kleingliedrigkeit in sehr viele Themen auch wirklich bis ins kleinste Detail drinnen. Das heißt, ich habe selbst erlebt, dass wir teilweise zu Landwirte 6 bis 7 Mal hingefahren sind, um zu sprechen, um Pachtverträge zu bekommen, damit wir Photovoltaik bauen dürfen. Und da kommen wir einfach ins Gespräch, da sind nicht Ängste da, da geht's sehr viel um Verlustängste, da geht es sehr viel um Missinformationen, da geht es sehr viel um Aufklärung und das braucht halt wirklich Zeit, sehr viel Zeit. Und da ist jetzt gerade die große Diskrepanz, weil natürlich Zeit genau das Thema ist, was wir eigentlich in Energiewende nicht haben. Jedes Jahr, das wir verlieren, kostet uns ja am Ende des Tages immer wieder mehr am Ende des Tages. Und da ist zum Beispiel die erste große Freiflächenanlage hat sehr viel Zeit braucht, politisch und damit die teilnehmenden Stakeholders da wirklich auch einen Konsens zu finden, damit wir das bauen können. Jetzt im Nachgang ist es wirklich super und deswegen ist ganz wichtig, oder vielleicht eine wichtige Message, einfach Dinge mal umzusetzen, weil jetzt ist die erste Freiflächenanlage bei uns gebaut. Die Menschen vorhin schauen sich das an. Wir haben auch das Versprechen eingehalten, dass wir darunter Biodiversität fördern. Das heißt, es ist eine Blumenwiese, wir haben Schafe darunter stehen. Es ist auch wirklich so, dass sie dort, es ist eine minder landwirtschaftlich genutzte Fläche gewesen, der Boden erholen kann. Es ist echt ein schönes Projekt gewesen und waren die nächsten Flächen, wir haben ja gerade 5 in Planung, sind jetzt eigentlich kein großes Thema in unserem Gebiet und einfach zeigen, den Aufwand wirklich vorher in der Kommunikation auf sich nehmen, viel reden und viel zuhören. Das sind sicher die Eckpfeiler und die Schwierigkeiten oder Herausforderungen gewesen, was das betrifft jetzt in der Photovoltaik.
Und wie profitieren die Landwirtinnen und Landwirte davon? Haben die die Grundstücke verkauft oder bewirtschaften die weiter?
Wir haben ein System, dass wir die Grundstücke pachten auf 20, 25 Jahre. Das ist, je nachdem, wie man das dann ausgestalten möchte. Es gibt verschiedene Ansätze. Wir haben ein System gewählt, wo wir installieren, so dass wir es rückbauen können. Das heißt, bei uns wird nicht betoniert oder so. Es werden wirklich so Rammpfähler in den Boden gerammt. Das heißt, rein in der Theorie kann nach 25 Jahren die Anlage abgebaut werden und man hat eigentlich einen sehr gut erholten landwirtschaftlich nutzbaren Boden wieder zur Verfügung. Wir versuchen, wie gesagt, die Landwirte immer einzubinden in der Nutzung der Fläche darunter. Sprich, in dem Fall ist es uns gelungen, dass wir da auch Schafe gemeinsam mit dem Landwirt unterstellen, die er dann wiederum nutzen kann. Für die Fleischproduktion zum Beispiel oder für die Produktion von Wolle. In der Kommunikation ist Produktion von Wolle immer ein bisschen positiver, aber theoretisch geht es auch in die andere Richtung. Und sozusagen ein gemeinsames Projekt zu machen, Win-Win-Situationen zu kreieren. Neben Städten einen profitieren davon, dass wir unseren Energiepreis, wir sind ja Energiehändler, Energiestromanbieter bei uns in der Region, dass wir durch die niederen Gestehungskosten, das heißt unsere Beschaffungskosten sinken dadurch, dass wir das eigentlich unserem Kunden mehr da geben. Weil bei uns ja das Ziel durch 100% Eigentum in der Gemeinde ist ja nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Versorgungssicherheit und erlässbare Energie für unsere Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, wir verknüpfen das auch in der Kommunikation ganz stark, dass jede Anlage, die wir bauen, eigentlich indirekt auch die Stromkosten stabilisieren bzw. senken, damit man auch wirklich den wirtschaftlich direkten Nutzen daraus sehen kann.
Und Sie haben vorhin gesagt, aktuell sind es 25% der Stromerzeugung, die Sie selber machen. Mit den geplanten PV-Anlagen, wie wird sich der Prozentanteil da verändern?
Das ist eine sehr gute Frage und kann ich nachvollziehen, ist halt in der Beantwortung sehr komplex, weil es ja auch darum geht, wir werden sehr viel Energie jetzt natürlich zur Verfügung haben, wir werden aber die Energie, die wir dann brauchen, wird zur Verfügung, wenn man es gebraucht wird. Das heißt, es bleibt, also wie eingangs erwähnt, das Ziel zu setzen, dass wir jetzt 100% energieautark ist, ist einfach ein unrealistisches und technisch sehr schwieriges Ziel, weil da müssten wir unendlich viel Speicherkapazität und so weiter und so fort investieren. Und da sieht man immer wieder diese Partnerschaften zwischen den einzelnen Netzbetreibern. Wir werden immer das übergeordnete Netz brauchen, um einfach diese Spitzen abzudecken. Deswegen ist es schwierig, das ein Prozentsatz zu sagen. Es geht einfach darum, dass wir versuchen, so viel Photovoltaik wie möglich zu bauen, um das übergeordnete Ziel, das ja die Bundesregierung ausgegeben hat, bis 2030 so und so viele Terawattstunden an PV-Leistung in Österreich zu verbauen, um da reinzuspielen und dann gemeinsam natürlich mit den großen Energieversorgungsunternehmen Ideen und Konzepte zu entwickeln, dass die Energie dann auch sehr gut verteilt wird und dann dort gebraucht wird, wo es notwendig ist. Ja. Deswegen ist da jetzt eine Zahl schwierig zu nennen. Ja. Aber wahrscheinlich nicht zielführend, weil es immer ein Mix aus verschiedenen Sachen ist.
Und werden in Amstetten private PV-Anlagen, also am Einfamilienhaus, wird das gern gesehen, weil man hört ja oft, dass die Netzbetreiber da in Wahrheit gar nicht so viel Freude haben und dass da oft wirklich zu Verzögerungen kommt, dass die Leute da wirklich ans Netz
genau,
angeschlossen werden.
Genau, da haben wir natürlich einen Riesenvorteil, dass wir von der Größe her, also wir haben 12.000 Netzkunden oder Zielpunkte, die wir versorgen, überschaubar sind. Wir haben ein sehr stabiles Netz, also unser Netzausbau ist eher stadtkernmäßig, das heißt, es ist sehr gut ausgebaut. Das heißt, wir versuchen, so schnell wie möglich Anlagen ans Netz zu bringen, weil es natürlich für die Bürgerinnen und Bürger sehr unzufriedenstellend ist, wenn ich jetzt eine PV-Anlage bauen, die kann es dann anschließen, das ist absolut nachvollziehbar. Da haben natürlich die großen Netzbetreiber, wenn ich jetzt an Netz Niederösterreich denke, das ist natürlich sehr viel ländliches Gebiet, ist, wo sehr viele Distanzen dazwischen herrschen, wo vereinzelt kleinere Siedlungen sind, haben natürlich auch andere Herausforderungen, was das betrifft. Bei uns ist es so, dass wir dadurch, dass wir Stadtnetz haben, eigentlich jede Anlage anschließen können, die installiert wird. Und wir versuchen das auch zu fördern. Also die Gemeinde hat extra für PV-Anlagen im Privatbereich extra für zusätzlich zu den Bundesförderungen ein eigenes Förderprogramm aufgesetzt. Sie was wir, für uns wichtig ist, wir versuchen nämlich auch unsere Kunden und Kundinnen darauf hinzutreiben, dass wir wollen, dass Anlagen gebaut werden, wo die Eigenverbrauchsmaximierung im Vordergrund steht. Also dieser Hype oder diese Situation, die wir letztes Jahr gehabt haben, dass der Einspeisetarif sehr hoch war, hat ja zu dem geführt, dass eigentlich Menschen ihren Verbrauch über tags abgeschaltet haben, damit sie einspeisen ins Netz. Das war total kontraproduktiv, weil wir natürlich sehr viel PV-Erzeugung unter tags haben und dann die Verbraucher abgeschalten werden, die in die Nacht verlagert werden, damit jeder seine privaten PV-Anlagen einspeisen kann ins Netz. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir versuchen wirklich zu sagen, bitte dimensioniert jetzt die Anlagen so groß. Wir haben ein Elektroinstallationsunternehmen dabei, also wir bauen selbst Anlagen. Damit der Eigenverbrauch hoch ist, bitte kombiniert es mit einem Speicherprodukt, bitte kombiniert es mit Elektromobilität oder auch mit Wärme, weil es auch möglich ist, diese Sektorenkopplung zu machen, dass man Überschussenergie über einen Heizstab zum Beispiel in ein Boiler einführt. Also das ist unser Ziel, wirklich die Anlage so zu bauen, dass die Energie dort verbraucht wird, wo sie erzeugt wird. Ja.
Sie haben vorher schon die Wasserkraft erwähnt. Was genau heißt das in Amstetten?
Also wir haben, und vor dem, das ist eigentlich unser Geburtsstunde. Wir haben damals 1900 eines der ersten Laufwasserkraftwerke in der Gegend gebaut. Das war eine ganz tolle Entscheidung damals von der Stadt Amstetten. Also unser Wasserkraftwerk ist jetzt mittlerweile 122 Jahre, glaube ich, heute. Oder 124. Das ist schon beachtlich. Also seitdem versorgen wir eigentlich Amstetten mit eigenerzeugter Energie. Die Idee damals war nicht dahinter, dass man den Hauptplatz eigentlich beleuchtet, elektrifiziert, um Beleuchtung herzustellen. Und seitdem sind wir Stadt Amstetten, Stadtwerke Amstetten, also im Besitz eines eigenen Laufwasserkraftwerkes für 3,5 MW Scholle-Techniker draußen, also in einer überschaubaren Größe, haben trotzdem irgendwie alle Themen, die große Kraftwerksbesitzer haben, dass wir merken, dass Niederschläge weniger werden, also dass es die Planbarkeit irgendwie die letzten Jahre, ich spüre also den Klimawandel auch, was diese Technologie betrifft, schon langsam immer stärker, dass wir immer mehr Ausreißer haben eigentlich für die ursprünglichen Erzeugungen, die wir die letzten 40, 50 Jahre gehabt haben, wo man es gemessen hat.
Gibt es da noch Potenzial, das auszubauen?
Es gibt generell haben wir das große Glück in Österreich, dass was Laufwasserkraft betrifft, wir sehr gut ausgebaut sind. Es gibt natürlich gibt es auch da hier Potenzial, das auszubauen. Es wird dann notwendig sein und die Ziele sind also definiert, dass man auch dort dieses Potenzial nützt, zusätzlich zur Revitalisierung, also man jetzt sagt, dass man bestehende Anlagen eventuell mit neuen Generatoren und neuen Turbinen ausstattet, um da einen gewissen Wirkungsgraderhöhung zu schaffen. Aber es wird sicher notwendig sein, für Österreich generell auch hier in diesem Bereich jetzt noch zusätzliche Kapazität zu schaffen, was wiederum ein bisschen schwieriger ist, weil natürlich die Genehmigungsverfahren anders sind als bei Photovoltaikanlagen. Das war sehr, sehr, sehr viel komplexer aus jetziger Sicht. Also neue Wasserkraftanlage, Wasserkraftwerk zu bauen, hat einfach eine sehr lange Vorlaufzeit. Da ist sicher ein Punkt, wo wir wahrscheinlich als Gesellschaft dann drüber nachdenken müssen, ob wir das wollen oder nicht. Ja.
Aber da gibt es noch keine konkreten Pläne jetzt für Amstetten? Noch
für Amstetten gibt es keine konkreten Pläne, weil wir in Amstetten, was das betrifft, wenig Potenzial haben. Wir sind eher ein kleines Gebiet. Der Fluss, an dem wir liegen, ist Diebs. Da gibt es natürlich Potenzial, fällt aber dann in andere Gebiete wieder rein. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch die nächsten Monate und Jahre versuchen, auch in diesem Technologiesektor uns weiterzuentwickeln und versuchen vielleicht mit Partnerschaften da auch da Kapazitäten voranzutreiben. Weil es wird notwendig sein und es braucht ja den Schulterschluss für sehr vielen, dass das passiert. Ja, Photovoltaik ist relativ einfach zu bauen. Ja, ich brauche doch ein Modul und Wechselrichterpunkt. Bei Wasserkraftwerk, da braucht es dann schon sehr viel Willen auch der Politik, das zu machen. Windkraft ist leider in unserem Gebiet jetzt flächennutzungstechnisch noch nicht möglich, ich sage noch nicht, weil man muss, glaube ich, einen Umkreis von 750 Metern, es darf keine bebaubare Fläche sein und das ist bei uns leider nicht möglich. Aber Wind ist absolut tolle Technologie, die sehr sinnvoll ist und es liegt an der Energiewirtschaft, jetzt diese gesetzlichen Rahmenbedingungen mit einzugreifen, weil Wind werden wir auch brauchen, um diese Kombination aus Photovoltaik, Wind und Wasser um halbwegs so stabile Energie Lieferung sicherstellen zu können.
Sie haben vorher schon angesprochen, dass man für all diese Projekte immer die Politik auf seiner Seite haben muss. Ja. Soviel ich weiß, ist Amstetten ist von ÖVP-Bürgermeister regiert.
Richtig, ja.
Die ÖVP ist im Bund eher öfter diejenige, die bei Klimaprojekten auf die Bremse steigt. Welche Erfahrungen machen Sie da auf der kommunalen Ebene?
Ja, man muss schon unterscheiden, dass in der kommunalen Politik und Bundespolitik natürlich anders ist und die Ziele auch andere sind. Also wir machen, und ich sage immer wir, weil ich bin, also was ich schon betonen möchte, dass wir es wirklich schaffen als Organisation, unsere Beschlüsse, was energiewirtschaftliche Themen betrifft, die letzten 5 Jahre immer einstimmig im Gemeinderat waren. Also wir versuchen da über viel Kommunikation alle mitzunehmen. Der Bürgermeister versucht über Kommunikation alle mitzunehmen, dass das ganz wichtig ist. Und das hat man in Amstetten echt verstanden. Und das finde ich wirklich toll, dass diese energiewirtschaftlichen Themen keine Themen sind, wo Politik gemacht wird. Verstehe natürlich Impact des überregional und der Bundespolitik, dass die Energie schon selbst und auch der Kosten und dass das teilweise vielleicht zum Spielball vor politischen Dingen werden kann. Das ist in Amstetten nicht so, da geht es wirklich um die Sache selbst. Kann man erinnern, wir haben vor 4 Jahren, damals noch waren wir Teil der Gemeinde, das heißt, wir haben unsere Beschlüsse damals nur durch Ausschüsse und Stadt- und Gemeinderäte spielen müssen. Wir haben damals auch Umspannwerk, das wir jetzt gerade in der Umsetzung haben, konzipiert und haben sie die Freigabe geholt und waren alle Fraktionen dafür und haben geschaut, warum das notwendig ist. Und wiederum braucht es halt dafür Kommunikation. Und da sehen wir nicht das Thema, dass da jetzt irgendwie Politik draus gemacht wird. Und deswegen glaube ich, funktioniert es bei uns sehr gut, weil man einfach die Sache da viel mehr in den Vordergrund stellen kann, weil man sofort auch den Impact hat, den Positiven in der Region selbst. Und so gesehen profitiert eigentlich jeder davon. Ne?
Gibt es irgendwelche Wünsche an die Politik, egal ob regional oder bundesweit, ja, wo Sie sagen, damit würden Sie sich noch leichter tun?
Das große Thema, das wir haben, ist, wollen wir bei Kundinnen und Kundinnen sind oder bei Bürgerinnen und Bürgern, um in dem Kontext zu bleiben, ist, wenn wir über Themen sprechen wie Elektromobilität, wenn wir Themen sprechen mit Fernwärmeausbau oder wir müssen da PV-Anlage bauen und deswegen einen Baum fällen, weil da Verschattungsszenarien sind, ist, glaube ich, diese Unklarheit, die auf Bundesebene oder auf EU-Ebene oder generell herrscht, was das Thema betrifft, man ist nicht ganz klar in der Formulierung. Man spricht immer von Brückentechnologien, Gas, man spricht von neuen Technologien, die kommen werden, wie E-Fuels oder Carbon Capture Technology. Das hilft uns in der Argumentation dann unten im Detailgrad an, ich will nicht sagen an der Front, weil geopolitisch ist jetzt nicht mehr passend, sondern in der operativen Umsetzung hilft es nicht viel, weil natürlich sehr viele Menschen dann Interpretationsspielraum haben, was das Thema Klimawende, Energiewende betrifft. Also ganz eine klare Kommunikation wäre, glaube ich, schon wichtig zu sagen, okay, der Klimawandel kommt, wir müssen die Energiewende vorantreiben. Was bedeutet das? Wo wollen wir hin? Was sind die Vorteile? Was sind eventuell auch die Einbußen als Gesellschaft in den nächsten Jahren? Und mir ist es schon klar, in einem demokratischen Prozess ist es immer so, dass natürlich Mehrheiten gebildet werden müssen, Stimmungen und so weiter und so fort, dass immer in Wahlperioden das anders ausschaut wie nach der Wahl. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde es schon helfen, wenn man sagt, okay, das ist der Klimawandel, wir aus Österreich wollen das adressieren, wir aus Europa wollen das adressieren. Das bedeutet, in der Energiewende müssen wir das und jenes tun, und zwar jetzt. Weil jedes Jahr, was wir verlieren, ich meine, da gibt es ja etliche Studien darüber, es kostet ja uns ja, es gibt ja Studien, dass man sagt, okay, wenn wir nichts machen, kosten uns die Klimaschäden allein 9 Milliarden Euro in Österreich. Ich meine, es ist für jeden greifbar, da ist es besser. Investiere einmal 60 Milliarden Euro, wie der Herr Strobl gesagt hat, der Chef für Österreichs Energie, was uns das kosten würde, die Energiewende. Also wenn ich jetzt dann zukünftig nichts mache, die jetzt ja 9 Milliarden Euro zu müssen. Und das gehört einfach mal ganz klar kommuniziert, aber auch die Vorteile erfolgen. Ja, also wenn wir die Energiewende in Österreich angehen würden, gibt es ja Studien, die sagen, okay, würden 100.000 neue Jobs geschaffen werden. Ich habe ein Energiesystem in Österreich, wann uns die Wende, wann wir es dann vollzogen haben, ist nur eine Frage der Zeit, weil irgendwann werden wir es ja machen, bin ich mir ganz, ganz fest davon überzeugt, dann haben wir ein Energiesystem, das nachhaltig ist, das sauber ist, wo der Rohstoff nichts kostet. Auch wenn Gas jetzt günstig war die letzten 50 Jahre und wir unseren Wohlstand darauf basieren, aber dann haben wir einen Rohstoff, der einfach nichts kostet. Ja? Und zwar Sonne, Wind und Wasser. Besser geht es eigentlich nicht und das sollte man einfach immer klar sagen. Ja? Und das ist vielleicht, Klarheit schafft halt Sicherheit und für alle Beteiligten und auch Gruppe die Diskussionen.
Also ich gesagt haben, in Amstetten sind so ziemlich alle im Boot. Wie erklären Sie sich denn, dass das Klimathema derzeit so arg polarisiert?
Ich meine, es hat viel mit Psychologie wahrscheinlich zu tun, dass Dinge, die wir nicht direkt beeinflussen können als Mensch, das ist ein bisschen meine Eigeninterpretation. Ich habe jetzt auch Fachhochschulen in dem Bereich, aber ich habe natürlich das Glück, sehr viele Diskussionen in die Richtung führen zu dürfen. Ist ja so, dass wir 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Unternehmen haben und es ist natürlich auch so, dass es da verschiedenste Meinungen zu Themen gibt, was absolut legitim ist und notwendig ist. Aber grundsätzlich, das Hauptproblem ist, glaube ich, dass wir es schwer fassen können, das Thema Klimawandel, und dadurch, dass wir es so schwer fassen können, für uns so schwer greifbar ist und dieses Ohnmachtsgefühl, das man ein bisschen hat, so, ich kann eh nichts ändern und wenn ich jetzt was ändere und mein Verhalten umstehe und zum Beispiel nie wieder Fleisch esse, was ja auch eine Möglichkeit wäre, wird es nichts ändern daran. Und das frustriert halt die Menschen irgendwie. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen das psychologische Problem, weil ich halt meinen Impact, den ich leisten kann, nicht sofort in einem positiven Outcome sehen kann, sondern das vielleicht erst in Jahren sich zeigen wird und mit dem können wir als Menschen, glaube ich, schwammen gehen. Also brauchen wir irgendwas, was wir machen, und dann muss sofort irgendwas passieren und das passiert bei dem Thema eben nicht. Das ist das eine, und das andere ist, glaube ich, das nicht wahrhaben wollen. Ne? Also ich vergleiche das immer, wenn man mit Rauchern zum Beispiel spricht. Statistisch ist es ja ganz klar, wenn man raucht, dann hat man höhere Wahrscheinlichkeit auf Lungenkrebs und so weiter und so fort. Aber trotzdem gibt es halt Menschen, die rauchen ein ganzes Leben lang und werden halt 95 und die werden halt immer wieder als Beispiel angezogen. Und mich betrifft es ja nicht, weil ich bin genau derjenige, der 95 wird. Also das sind so Dinge, die man irgendwie von sich dann wegschiebt. Ja. Und dann ist das Dritte, was uns das Gesellschaft betrifft, ist not in my backyard. Also es ist so, irgendwie würde es schon, dass man halt in Energiewende halt investiert, aber es möglichst halt nicht in einer Region. Das ist das Problem hat man in anderen Bereichen an. Es geht ja ums Tierwohl auch, um da kurz abzuschweifen. Wenn man die Menschen fragt, soll es den Tieren besser gehen in der Massenhaltung, würden wahrscheinlich 85% sagen, ja, super, na klar. Wenn es natürlich dann wieder Kotelettaktion gibt bei irgendeinem größeren Supermarkt, dann greift dann trotzdem der Großteil der Menschen auf ein billigeres Fleisch wieder zurück, weil sie auch müssen vielleicht, weil das Einkommen sind nicht mehr ausgehen und so weiter, das war jetzt klar. Aber grundsätzlich sind wir in diese Themen drin und das sind ja schwarz und lösen. Ja. Wir versuchen das halt in unserem Bereich, den wir beeinflussen können, in unserer Stadt und fangen wir dann mit unserer Organisation an, das immer positiv zu besetzen. Immer positiv zu sagen, was passiert eigentlich, wenn wir es wirklich schaffen? Wie kann das dann ausschauen? Wie fühlt sich das an? Also immer positive Bilder generieren.
Was schwebt Ihnen denn für Zeithorizont vor? Österreichweit soll es 2040 soweit sein, dass wir quasi klimaneutral sind. Wie schaut es mit Amstetten aus?
Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass man da jetzt ein Jahreszahl hinschreibt. Ich glaube, dass es einfach um die Änderung im Kopf geht. Wenn die Änderung im Kopf passiert, in einer Organisation, wie bei den Stadtwerken selbst, in der Firma selbst, in einer Stadt, wie vielleicht die Stadt Amstetten, und es ist ja nicht so, dass jetzt 22.000 Leute schon, sondern wenn wir es schaffen, als Gesellschaft diese Änderung im Kopf geschafft zu haben, dann ist es nicht mehr so eine Frage, ob wann, sondern es ist nicht mehr, dann ist es nicht eine Frage, welche Jahreszahl schaffen wir das, weil dann ist automatisch in jedem Denken, das wir machen, sei es, wie gesagt, in verschiedensten Sachen, in der Raumordnung, im öffentlichen Personennahverkehr, in der Mobilität selbst, also in Privatmobilität, in der Energieerzeugung, in der Wärmewende, der Gedanke fest verankert, dass wir das schaffen wollen und dann werden wir das auch hinkriegen. Und deswegen ist es schwer, das jetzt wirklich mit einer Jahreszahl zu definieren. Es geht wirklich darum, diese Änderung der Gesellschaft im Kopf hinzubekommen. Und das wird das Schwierige sein. Und da sind wir in Amstetten, glaube ich, auf keinen schlechten Weg, zumindest in unserem Bereich diese Änderungen voranzukriegen oder zu implementieren, weil wir das sehr positiv besetzen. Wie gesagt, mit sehr viel Vorarbeit und sehr viel Kommunikation und es werden noch sehr viele Widerstände kommen. Deswegen ist da Jahreszahl eigentlich jetzt gar nicht so wichtig, sondern wirklich die Änderung im Kopf muss passiert sein, weil dann ist sehr viel Verständnis da. Weil der Weg ist steinig, aber wenn Verständnis da ist, dann sind einmal Rückschläge leichter zum Verkraften, als wenn ich mir eh schon unsicher bin und dann gibt es einen Rückschlag, dann lasse ich es vielleicht ganz bleiben. Und das wird das Wichtige sein, dieses Umdenken im Kopf in der Gesellschaft zu kriegen. Ja, die Energiewende ist, ja, wir haben eine Klimakrise, ja, wir brauchen eine Energiewende, aber es kann was Positives daraus entstehen und das müssen wir hinbringen. Genau.
Sie haben gerade von Speichern gesprochen. Was ist da? Weil das ist ja doch ein schwieriges Thema immer wieder.
Ja, ist es. Und das ist, glaube ich, für uns in der Energiewirtschaft die größte Herausforderung, wenn man jetzt in die Ausbauziele denkt, die wir ja in der Photovoltaik, im Wind oder im Wasser vorantreiben wollen, wird es eben sein, dieses Tag-Nacht-Gefälle irgendwie auszugleichen. Wir haben ja wahrscheinlich den Hörern und Hörern klar ist, wahrscheinlich sehr viel Photovoltaik über Tags. Ja, das ist dann auch nicht verfügbar. Also wie schaffe ich dieses Tag-Nacht-Gefälle technisch? Und wie schaffe ich es dann eventuell sogar saisonal? Ne? Wie schaffe ich die Energie, die Überkapazitäten im Sommer in den Winter zu bringen? Und da gibt es halt Technologien, die wir schon alle gehört haben, Lithium-Ionen-Speicher, es gibt Wasserstoffverzeugungsanlagen und. Sehr viele Möglichkeiten gerade, wo auch sehr viel projektiert wird, wo sehr viel probiert wird, wo man verschiedene Anwendungsfälle bei Speichern sich anschaut. Und genau das machen wir natürlich auch, weil wir wissen, dass das der nächste Key sein wird, das technologisch gesehen jetzt, dass wir diese Energiewende wirklich vollziehen können.
Und in welche Richtung tendieren Sie da?
Nee, wir haben, und vielleicht ist das auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, wir haben eine Grundsatzentscheidung getroffen. Für unsere Größe ist das auch vollkommen in Ordnung so, dass wir sagen, wir richten uns an bestehende Produkte und bestehende Technologien, die bereits geprüft worden sind. Also Lithium-Ionen-Speicher zum Beispiel ist so ein Ding, das gibt es jetzt schon in der 5., 6. Generation, es gibt den Skaleneffekt auf die Elektromobilität und so weiter und so fort, das kann man quasi von der Stange kaufen. Ja. Das heißt, wir versuchen jetzt unseren ersten Megawattstunden Lithium-Ionen-Speicher zu projektieren, versuchen deswegen, weil es für unsere Organisation ein Lerneffekt ist. Wir haben noch nie so einen großen Speicher projektiert, das heißt, wir sind in der Konzeptphase, suchen Partner, suchen die richtigen Produkte, versuchen das in der Organisation zu implementieren, Fachexpertise aufzubauen und dann auch das bei uns zumindest für unsere Zubauerziele eskalieren zu können. Ganz spannend ist es natürlich auch, sich das Konzept im Wasserstoff anzuschauen. Ja? Also da sind meines Wissens große Energieversorgungsunternehmen auch dran, ins Erdgasnetz zum Beispiel einzuspeisen, um jetzt den Grad des Erdgases ein bisschen schmälern zu können und so weiter und so fort. Also das sind sehr viele interessante Technologien, die man sich diesbezüglich da anschauen kann.
Sie haben im Ausland studiert und sind schon ein bisschen in der Welt herumgekommen, bevor Sie wieder nach Anstetten zurückgekehrt sind. Gibt es irgendwo auf der Welt eine Vorbildstadt, für der Sie sich in Anstetten was abschauen wollen?
Also ich persönlich, das ist wieder meine persönliche Meinung, ich hab über 20% der Länder besuchen dürfen, aufgrund meiner beruflichen Vorfahren, und habe sehr viele verschiedene Energiewirtschaftssysteme sehen dürfen, was wirklich super spannend ist. Wie ist es zum Beispiel Indien auf diesen Hunger an Energie vorbereitet? Ja, Indien baut ja viel Kohlekraftwerke auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sie extremer Vorreiter, zum Beispiel in der Photovoltaik-Industrie gewesen, weil es irrsinnige tolle Fördersysteme für Photovoltaikanlagen auslegen und so weiter und so fort. Also es ist immer diese Diskrepanz zwischen mich, hoffe ich, dass ich eigentlich meine Gesellschaft auf einen gewissen Stand bringe. Ich persönlich habe damals Singapur sehr weit empfunden, also weit entwickelt empfunden, vom Energiesystem her selbst. Aber auch von der Gesellschaft her, die es einfach schaffen, irgendwie verschiedenste Religionen und Kulturen in ganz einem kleinen Bereich zusammenleben zu lassen können und was super funktioniert, friedlich funktioniert, was extrem eine grüne Stadt wirkt. Ich habe das jetzt, wenn es mir so funktioniert, das habe ich sehr als positiv empfunden. Sonst habe ich es damals schon spannend gefunden, dass Brasilien eines der Länder war, die eigentlich sehr viel Laufwasserkraft gehabt haben und deswegen sogar so viel Laufwasserkraft gehabt haben, dass deswegen damals Photovoltaikanlagen gar nicht amortisiert hätten, weil der Strompreis relativ niedrig war. Das ist super spannend gefunden. Costa Rica, die glaube ich damals eigentlich schon fast zu 100% erneuerbaren Energien waren oder einen Energiebezug aus 100% erneuerbaren Energien gehabt haben. Und das ist doch schon einige Jahre her. Also da gibt es ein paar wirkliche Länder, wo man da immer schauen, wie passt das jetzt da von der Topologie her. Also jedes System kann man ja nicht eins zu eins in ein anderes System umwürzen. Also da hat es schon ein paar Länder gegeben, die da schon ein bisschen weiter waren. Da gibt es natürlich auch Länder, die ein bisschen weiter hinten sind. Es ist natürlich eine Gesamtanstrengung, die wir da haben müssen, damit wir das schaffen. Unser Ziel in Europa sollte es, glaube ich, sehr oder auch in Österreich, dass wir die verschiedenen Technologien, die es gibt, Photovoltaik, Speicher, Wasser, Wind, zu intelligenten Systemen zusammenbinden können. Da haben wir die Ingenieursleistung, da haben wir das Know-how aufgrund unserer Geschichte und das dann auch in die Welt raustragen können. Dass wir quasi dann, dass halt die Idee sollte sein, dass halt Indien dann nicht ein Kohlekraftwerk baut, sondern ein grünes Kraftwerk aus Europa, das halt die einzelnen Systemteile zusammen irgendwie bastelt und dort halt dann hinverkauft. Weil die einzelnen Komponenten werden jetzt schon nicht mehr in Europa gefertigt. Die vertikale Wertschöpfung ist ja schwierig, ist geopolitisch wieder schwierig. Aber ich glaube, so intelligente Systeme sollten wir die Vorreiter sein, unsere Länder die Vorreiter sein, damit wir das in die Welt raustragen können.
Es ist gerade ein bisschen umgekehrt, dass China ja schon in Wahrheit der Vorreiter ist, was die ganzen Technologien
betrifft. Was die einzelnen Technologien betrifft, aber nicht die Systeme. Also ja. Genau, sie haben aber bloß reden natürlich, was Lithium-Ionen betrifft, also Speichertechnologie und vor allem die Module betrifft, ist China sehr, sehr, sehr stark vertreten. Ja. Da haben wir es als Europa verabsäumt, eventuell jetzt, um bei der Photovoltaikbranche zu bleiben, diese vertikale Wertschöpfung bei uns in Europa zu erhalten zu können. Es waren ja sehr viele Modulhersteller damals, die sind in Deutschland entstanden immer. Die sind ja damals abgewandert oder eigentlich, weil sie die Rahmenbedingungen politisch geändert haben. Wir müssen jetzt schauen, zum einen, dass wir intelligente Systeme aus den einzelnen Komponenten basteln können. Da haben wir absolut das Ingenieurswissen, das nur aufgrund unserer sehr, sehr Jahrzehnte, jahrhundertjahrelange Erfahrung in Europa. Aber auch diese Kreislaufwirtschaftsthematik muss ein ganz große werden in Europa, wo wir sagen, als die Rohstoffe, die wir einmal einführen, dass die bei uns immer wieder im Kreislauf bleiben. Das heißt, wir müssen versuchen, diese Recycling-Potenziale, die wir haben, gerade bei den Speichern oder gerade auch bei Photovoltaikmodulen, Wechselrichter und anderen Sachen, dass wir da es schaffen müssen, einmal bei uns, dass diese Rohstoffe auch in unserem Kreislauf dann bleiben können in Europa. Das ist auch der Grund, warum wir versuchen, Metran, zum Beispiel Metran ist in einem Städten angesiedelt, ist sehr stark im Recycling, wo wir jetzt bei unserem ersten Speicherprojekt, wo wir in der Konzeptphase sind, da jetzt schon Kolleginnen und Kollegen von der Firma Metran dabei haben, die sich jetzt schon Gedanken machen, wann wir dieses Speicherprojekt umsetzen, wie wir das Ding mal recyceln können.
Und ist das nicht eine der wenigen Firmen in Österreich, die überhaupt PV recyceln?
Meines Wissens, ich habe mir die Recycling-Geschichte dort angeschaut. Sie machen das, ob sie die einzige Firma ist, kann ich das nicht beantworten, aber die beschäftigen sich jetzt schon mit dem Thema Recycling von PV-Modulen und fangen jetzt damit an und deswegen passt das zwei Projekte ganz gut. Und deswegen, wie eingangs erwähnt, muss immer eine ganze Stadt dahinter stehen. Passen die zwei Projekte ganz gut, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, okay, wir wollen jetzt so einen großen Speck aufbauen. Wie kann der dann recycelt werden? Was ist denn notwendig? Und das, glaube ich, ist genau der Zugang, den wir in Europa haben sollten. Nicht nur einfach irgendein Ding herzustellen. Das werden wir preislich dann nicht so schaffen können aufgrund auch unserer Personalkosten und andere Strukturen, die wir haben. Aber zu sagen, wie ist ein ganzheitlich gedachtes System? Wie kann das ausschauen? Wie funktioniert sowas? Und da, glaube ich, können wir eine sehr wichtige Rolle spielen. Mit wir meine Österreich, wir meine Europa eigentlich hier.
Ja, dann sage ich danke fürs Kommen.
Okay, super, gerne.
Das war Jürgen Hürner von den Stadtwerken Amstetten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf X, vormals Twitter, unter @profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via X oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in 2 Wochen bei Tauwetter.